Hallo und herzlich willkommen zu Spür mal drüber nach, deinem Podcast zur traditionellen europäischen Medizin. Mein Name ist Veronika Teig, ich bin Gesundheitscoach, Wellnessmasseurin und Bewegungstrainerin. Und gemeinsam erkunden wir, wie wir mit Hilfe von naturheilkundlichem Wissen unsere Selbstwahrnehmung stärken und gut intuitiv für uns sorgen können. Am Ende dieser Folge gibt es einen Tipp für dich, den du direkt in deinen Alltag integrieren kannst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute starten wir in die 5. Folge dieses Podcasts zum Thema Phlegmatikerin. Wer ist das? Wie sind die so drauf? Das heißt, inhaltlich wird es darum gehen, was bedeutet es, Phlegmatikerin zu sein? Was ist die Rolle dieses Temperaments in der TEM, welche Charaktereigenschaften gibt's und ein paar historische Hintergründe gibt's natürlich wie immer. Was sind die gesundheitlichen Herausforderungen und was sind so die Ernährungsempfehlungen, die es gibt aus der TEM? Dann ein ganz spezieller Impuls für das phlegmatische Temperament, bevor wir dann mit einem kurzen Fazit, einer kurzen Zusammenfassung diese Folge abschließen werden. Los geht's! Hektik ist so gar nicht dein Ding und Entscheidungen triffst du vielleicht auch lieber eher ein bisschen langsam, bist eher ein bisschen betulicher und überlegst lieber nochmal und grundsätzlich lässt du dich nicht ganz so leicht dazu bringen, wirklich in Aktion zu kommen. Manchmal dauert es einfach ein bisschen länger bei dir. Vielleicht findet sich da ein bisschen phlegmatisches Temperament in dir wieder. Das zeigt so ein bisschen deinen Rhythmus, der eher zu Ruhe und Beständigkeit tendiert und eher auf emotionale Tiefe als auf Geschwindigkeit ausgelegt ist. Und um diesem Rhythmus ein bisschen mehr auf die Spur zu kommen, erzähle ich euch noch ein bisschen was zum phlegmatischen Temperament. PhlegmatikerInnen mögen Ruhe. Sie sind mitunter die Ruhe in Person. Der Fels in der Brandung, ich habe es schon mal gesagt, auf die kann man sich wirklich verlassen. Ganz beständig und es braucht immer mal Zeit, um irgendwie was Neues zu lernen, sich auf was Neues einzulassen, aber nicht, weil die Personen so starr sind. Ihr Element ist das Wasser. Sie sind ganz weich und fließend und durchaus auch anpassungsfähig, aber gemächlicher. Und es ist jetzt auch nicht so, dass dieses Element eben so unglaublich laut wäre und immer vorne dabei, aber es ist absolut lebensnotwendig, wie wir wissen. Und so eine Phlegmatikerin in der Truppe zu haben, ist richtig schön. Da weiß man, auf wen man auf jeden Fall zählen kann. Das heißt, eine Person, selbst wenn außenrum alles in Chaos ausbricht, die Person bleibt gelassen und behält den Überblick, mag es auch lieber harmonisch. Konflikte sind nicht so ihr Ding und sie bringt auch ausreichend Geduld mit, um einfach mal abzuwarten. Ganz treu und verlässlich sind sie dabei und sind in Beziehungen eben wirklich so eine stille und feste Größe. Auch optisch zeigt sich diese Weichheit, dieses Fließende in eher runden Formen, ganz Körper betrachtet, eher so eine Birnenform, was Ruhiges, durchaus auch fülliger. Die Nase auch ist fleischig, die Augen sind groß und auch feucht. Es ist ja genug Feuchtigkeit da, die reicht also auch bis in die Augen. Und auch die Lippen sind eher voll und gerade die Unterlippe ist häufig nochmal dominanter. Insgesamt ist diese Feuchtigkeit auch dadurch zu sehen, dass es häufiger Stauungen im Gewebe gibt und auch die Muskulatur ein bisschen weicher ist. Betrachtet man jetzt die Phlegmatiker in diesem Typus innerhalb der traditionellen europäischen Medizin, dann ist ja ganz klar eben das Element Wasser zugeordnet. Was bedeutet die Qualitäten? Feuchtigkeit und Kälte finden sich da wieder und sind ganz dominant in diesem Typus. Das sorgt auch für diese Beständigkeit, sowohl im körperlichen als auch im psychischen. weil durch diese starke Feuchtigkeit und mangelnde Kälte auch die lebensnotwendigen Prozesse langsamer laufen. Es braucht ein bisschen mehr Antrieb, es dauert häufig länger, bis Dinge abgelaufen sind und dadurch kommt es eben durch diese Pausen, durch die Verzögerungen und auch durch die Stauungen im Körper selbst. Es gibt also einen langsameren Stoffwechsel und eine niedrigere Körpertemperatur und auch so eine gewisse Trägheit ist durchaus vorhanden, aber es ist eben ganz viel Kraft auch da und an sich wirkt dieses Phlegmatische stabilisierend auf die Person und auf die Umgebung. Andere Zuordnung in der traditionellen europäischen Medizin von diesem Typus ist unter anderem die Nacht. Man sollte nachts runterfahren. Der Parasympathikus sollte hochfahren. Die sympathischen Eigenschaften sollten runterfahren, sodass man in die Entspannung kommen kann. Und eben auch am Morgen ist noch so eine Ruhe vorhanden, auch am Ende der Nacht. Man startet erst wieder langsam in den Tag. Daher diese Zuordnung ganz logisch. Auch zum Beispiel in der Lebensphase des Säuglings, wirklich ganz, ganz junge Kinder, da findet noch nicht viel Bewegung statt. Und genau das ist eine phlegmatische Phase und auch die Stillzeit und die Schwangerschaft wird eher dem phlegmatischen Temperament zugeordnet, weil da auch mehr Ruhe und vor allem Feuchtigkeit und Stabilität vorherrschen sollte im Idealfall. Was die Jahreszeiten anbelangt, das ist so ein bisschen strittig. Traditionell wurde das Phlegma dem Winter zugeordnet. Wenn man sich jetzt unsere Jahreszeiten anschaut und die Jahreszeit sucht, die Kälte und Feuchtigkeit am meisten kombiniert, dann kommen wir in unseren Graden eher beim Herbst an. Weil der Winter bei uns ist kalt, natürlich, aber eher trocken. Man hat vielleicht einen Niederschlag, aber nicht so viel Niederschlag und nicht so viel feuchten Niederschlag, sondern eher trockenen Niederschlag durch den Schnee. Wie jetzt im Herbst mit Regen und Wind. Und das ist eben eher die Qualität von Phlegma. An sich, wir müssen uns nicht festlegen, es geht eher darum, wie ist gerade die Temperatur um mich rum, wie ist das Klima, wie fühle ich mich hier und wenn da vor allem Feuchtigkeit und Kälte vorherrscht, dann sind das phlegmatische Einflüsse, die da auf mich wirken und dann kann ich dementsprechend auch mit Wärme und Trockenheit entgegenwirken. Ob das jetzt einen Tag lang mal so ist oder ob das wochenlang das Wetter so ist, wir müssen uns bei manchen nicht festlegen und manchmal kann man sich auch gar nicht eindeutig festlegen. Fassen wir nochmal kurz typische Merkmale von der Phlegmatikerin zusammen. Eher ein langsamer Verdauungstyp und häufig frieren die Personen, vor allem Hände und Füße sind ganz häufig kalt und es gibt diese Tendenz zu Ödemen und Wassereinlagerungen allgemein. Und schließlich diese Zuordnung zur Nacht führt auch so ein bisschen dazu, dass der Schlafbedarf dieser Personen meist höher ist. Es war einmal Geschichten aus der traditionellen europäischen Medizin. Unser Zitat von Hippokrates ist heute ganz kurz und knackig. Wer träge ist im Geiste, dem mangelt es nicht selten an Wärme und Bewegung. Doch durch Anregung von innen und außen kann der Mensch die Balance wiederfinden. Kommen wir nochmal zu typischen Charaktereigenschaften von phlegmatischen Personen. Wie gesagt, manchmal braucht es ein bisschen mehr Zeit. Es braucht auch mehr Zeit, bis diese Personen Vertrauen aufbauen zu anderen, zu neuen Gegebenheiten. Und wenn dieses Vertrauen dann aufgebaut ist, dann, wie gesagt, ist Loyalität ein ganz großes Thema für PhlegmatikerInnen. Auch gehen sie dabei Konflikten mal lieber aus dem Weg, weil Harmonie einfach wichtig ist für sie. Wenn sie sich Konflikten aber stellen müssen, dann tun sie das überlegt und von Herzen. besonders als Stärken hervorzuheben, sind also ihre Einfühlsamkeit, ihre Beständigkeit, ihre Geduld und auch ihr Humor. Man hat sie gern in einer Gruppe dabei. Besondere Herausforderungen haben wir aber ja auch schon so ein bisschen rausgehört, diese Passivität, die ganz leicht entstehen kann. Durch dieses viel an Feuchtigkeit ist es manchmal schwer, in eine Motivation zu kommen, und gleichzeitig ist Reizüberflutung was, worauf Phlegmatikerinnen sehr empfindlich reagieren können. Die brauchen es auch ein bisschen ruhiger. Also die jetzt mit Reizen zu beschießen, ist nichts, was zu Motivation führt, sondern was sie eher nochmal abkapseln lässt, weil ihnen das nicht so entspricht. Das heißt, das hemmt dann diese Antriebslosigkeit nicht, sondern treibt die Person nochmal in sich mehr zurück. Kommen wir als nächstes zu den gesundheitlichen Herausforderungen, aber auch Stärken von PhlegmatikerInnen. Und zwar haben die ja ganz viel Ausdauer, ganz viel Stärke in sich und gleichzeitig das Potenzial zu einer Stagnation. Also das heißt, zu einer Zähigkeit. Und wenn du zum Beispiel zu den Personen zählst, die morgens ein bisschen schwerer in die Gänge kommen, dann könnte auch das ein Hinweis sein darauf, dass dein Phlegma eher erhöht ist. Ebenso Anzeichen wären, mehr zu frieren oder mehr Wassereinlagerungen zu haben. Das heißt, typische Beschwerden, die vor allem in kalter, feuchter Jahreszeit nochmal intensiviert werden könnten, sind Trägerstoffwechsel, Verdauungsprobleme, wie zum Beispiel Blähungen, Wassereinlagerungen, die Neigung zu Ödemen, die natürlich auch im Sommer vorherrschen können, eine Tendenz zu Verschleimung, zu Husten und zu Infektanfälligkeit. Auch da sieht man ja diesen Schleim, dieses Phlegma nochmal ganz deutlich. Natürlich ist das nicht gleichbedeutend, aber da lässt sich das nochmal leichter fassen. Wenn viel Schleim da ist, dann ist da auch viel Phlegma. Wenn man so einen trockenen Husten eher hat, dann fehlt da ja diese Schleimkomponente und dann zählt man wahrscheinlich eher zu einem trockenen Temperament, beziehungsweise herrscht das in diesem Moment so ein bisschen vor. Es ist natürlich nicht so, dass PhlegmatikerInnen nicht auch mal eine trockene Erkältung haben könnten, aber per se tendieren sie eher mehr zum Verschleimen. Und was kann ich jetzt tun, wenn ich so aus dem Gleichgewicht geraten bin, wenn ich mich nicht mehr ganz so wohl fühle? Dann ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt für PhlegmatikerInnen die Bewegung. Und damit ist die innere und äußere Bewegung sozusagen gemeint. Erstmal also die Bewegung des Körpers an sich, weil dadurch kann wirklich gut Wärme erzeugt werden, eben Wärme von innen heraus, indem der Körper in Bewegung versetzt wird. Und da geht es jetzt nicht darum, Hochleistungen zu erbringen und plötzlich mit Marathonlauf anzufangen, Triathlon oder ähnliches, ein Hochleistungssport, sondern auch einen Sport zu finden, der deinem Temperament entspricht, um dich nicht zu überfordern, aber deine Ressourcen durchaus zu nutzen. Und wie gesagt, es kann gut ein Ausdauersport sein, der auch ein bisschen langsamer läuft, wie zum Beispiel Nordic Walking oder aber auch einfach wandern zu gehen in der Natur, kann hilfreich sein, um eben in einem angemessenen Tempo für die PhlegmatikerIn in Bewegung zu kommen und Wärme zu erzeugen. Und wie gesagt, es geht nicht nur um die körperliche Bewegung, sondern auch um die geistige, also wirklich den Kopf aktiv zu halten. Das Gehirn ist auch dem Phlegma zugeordnet, der PhlegmatikerIn im Speziellen sozusagen, das ist ihr Organ. Und das braucht auch Motivation, das braucht auch Bewegung. Und je nachdem, womit du dein Hirn am liebsten bewegst, in Bewegung bringst und ihm was Neues zu futtern gibst, das kann Museumsbesuch sein, das kann Theater sein, Konzerte sein oder spannende Gespräche mit Leuten, mit denen du einfach gut in Austausch kommen kannst. oder auch zu lesen, anstatt einen Film zu schauen, weil ja Lesen nochmal mehr intensivere Beschäftigung notwendig macht. Und genau so da regelmäßig Reize zu setzen, nicht zu intensiv, aber in gewisser Regelmäßigkeit, um diese Bewegung aufrechtzuerhalten und die Trägheit zu verhindern. Natürlich kann man Wärme auch von außen zuführen, zum Beispiel über die Nahrung. Da sprechen wir dann nochmal besonders drüber, aber klar, wärmende Nahrung ist das, was Phlegmatikerinnen besonders unterstützen kann, wenn da zu viel Kälte herrscht. Wenn Personen natürlich auch leicht frieren, greifen die natürlich auch gerne zu wärmenden Nahrungsmitteln. Das bedeutet auch wärmende Gewürze zum Beispiel. Also bei der Ernährung von PhlegmatikerInnen können wir gerne mal an die Winterzeit denken und was da genutzt wird. Ingwer, Zimt, Gewürznelken, das macht alles schön warm, auch von innen. Natürlich gibt es auch Heilkräuter, die das nochmal unterstützen. Die meisten Kräuter, ehrlich gesagt, sind wärmend. Es gibt nur wenige Ausnahmen, die eher kühlend sind, beziehungsweise befeuchtende Kräuter gibt es ein paar, aber die meisten sind trocknend und ganz besonders empfehlenswert ist die Brunnenkresse, Kamille und Lavendel zum Beispiel für PhlegmatikerInnen und davon natürlich als Tee oder aufs Essen oder in einer Badewanne, was dir am meisten taugt, das so ein bisschen zu integrieren und auch einfach als Duft kann unterstützen, diese Feuchtigkeit ein bisschen im Zaum zu halten. Und noch mehr Wärme von außen gibt natürlich entsprechende Kleidung. Es ist wirklich zu empfehlen, immer dafür zu sorgen, warm genug angezogen zu sein. Gerade Hände und Füße sollten gut gewärmt sein, in warme Socken und Schuhe investieren. Und wenn das dann mal nicht ausreicht, hilft auch zum Beispiel ein warmer Thymianwickel. Thymian ist auch so ein Kraut, das unglaublich aufheizen kann, sowohl von innen als aber auch von außen. Und so ein warmer Wickel mit nochmal einer Wärmflasche obendrauf kann wirklich wohlig warm machen und so bis zur Substanz gehen. Auch gerne Leberwickel, auch die gerne mit Rosmarin zum Beispiel auf die Leberregionen, was Feuchtes, Warmes legen, schön einpacken, Wärmflasche drauf, unter die Decke und richtig einkuscheln und so die Wärme ein bisschen aufsaugen. Und genauso großartig sind natürlich Ölmassagen, mit denen man sich natürlich auch selber verwöhnen kann oder auch von anderen verwöhnen lassen kann. Auch hier der Rosmarin und die Walnuss, also ein Walnussöl, unterstützt nochmal dieses wärmende Element. Allgemein im Alltag ist es zu empfehlen, für ausreichend Strukturen zu sorgen, um dieser Trägheit zuvorzukommen sozusagen. Also dass es ganz klar ist, ich habe meine Rituale und an die halte ich mich. Es ist ja auch so, wie gesagt, PhlegmatikerInnen sind anpassungsfähig, es dauert nur einen Moment. Und wenn dann solche Rituale sich etabliert haben, dann bleiben die auch gerne dabei. Und wenn diese Rituale dafür sorgen, in Bewegung zu bleiben, wie gesagt, geistig und körperlich, dann kann das auf jeden Fall unterstützend wirken und für lange Freude sorgen. Auch die Nutzung von Tageslicht, die Sonne bringt uns Wärme und auch ein bisschen Trockenheit, lässt unsere Feuchtigkeit ein wenig verdampfen. Auch das Tageslicht zu nutzen ist auf jeden Fall von Vorteil. Da geht es jetzt eben nicht um stundenlanges Sonnenbaden zum Ausgleich des Temperaments, sondern wirklich um diese wärmende, motivierende Energie auszunutzen. Und wenn es gerade nicht genug Sonnenlicht gibt, dann finde ich persönlich eine Tageslichtleuchte super angenehm, einmal am Morgen bei meiner Morgenroutine sozusagen integriert, gibt mir das wieder ein bisschen mehr Energie für den Tag in der dunklen Jahreszeit. Kommen wir also zu ein paar Ernährungsempfehlungen für PhlegmatikerInnen. Wie immer, es sind Empfehlungen, es sind keine Dogmen. Ich sage nicht, dass du irgendwas nicht essen darfst oder was anderes essen sollst. Kommt natürlich darauf an, wenn du Allergien hast, ist das wohl zu empfehlen. Nichtsdestotrotz, das sind Sachen, die du ausprobieren kannst, um da mal reinzuspüren, wie fühle ich mich damit, wie fühle ich mich mit jenem. Genau, also alles nur eine Einladung. Grundsätzlich sind, wie gesagt, wärmende, tonisierende und anregende Lebensmittel vorzuziehen, wenn da ein Ungleichgewicht besteht vor allem. Das heißt, kühlende Lebensmittel sind vielleicht nicht das Angenehmste. Ich zähle euch ein paar Lebensmittel auf, bei denen PhlegmatikerInnen besonders in sich gehen dürfen, wie ihnen das tatsächlich tut und ob sie die mit mehr wärmenden Lebensmitteln ersetzen wollen würden. Beziehungsweise, dass man so ein bisschen darauf zurückschließen kann, ah, okay, das habe ich gerade genossen und es hat mir total Spaß gemacht. Und gleichzeitig merke ich danach, okay, das war vielleicht nicht ideal für mich, für meinen Körper und meine Konstitution. Vielleicht gleiche ich das so ein bisschen aus durch einen warmen Tee oder ähnliches. Also Lebensmittel, bei denen Phlegmatikerinnen ein bisschen aufmerksam sein können, sind Milchprodukte, sind Wurstwaren. Wurstwaren, ehrlich gesagt, das gilt für ganz viele. Auch Süßgetränke, Rohkost ist sehr anspruchsvoll für so einen Darm, der eher ein bisschen zur Trägheit neigt und deswegen vor allem im Hochsommer mittags go for it, aus dem eigenen Garten, großartig. Aber Rohkost kann bei einer anfälligen Verdauung von Phlegmatikerinnen zu Problemen führen. Genauso wie viel Fruchtsäfte, vor allem wenn sie nicht verdünnt sind. Tiefkühlkost bzw. Sachen natürlich direkt aus dem Kühlschrank. Bei Personen, denen sehr viel kalt ist, vielleicht unterstützt das Ganze nochmal mehr. Das sind so ein paar Sachen, bei denen man gucken kann, wie sich das anfühlt. Genauso gucken, wie sich das anfühlt, kann man natürlich bei den Sachen, die besonders empfohlen werden. Die müssen nicht alle ideal sein. Zwingt euch bitte nicht, irgendwas zu euch zu nehmen, was euch nicht taugt. Das ist super kontraproduktiv. Ich finde, beim Essen muss es um Genuss gehen. Natürlich möchte ich mich damit ernähren, auf allen Ebenen. Und deswegen soll eben der Genuss auch nicht zu kurz kommen, weil wenn ich was mit Schuld und Scham esse, dann ist diese Emotion, die esse ich auch gleichzeitig noch mit, und wenn ich was mit Zwang esse, dann ist auch das nichts, was ich meinem Körper auf positive Art und Weise zuführe. Also hör mal rein, vielleicht ist irgendwas dabei, was du mal ausprobieren willst oder du sagst, ha, schau, das liebe ich sowieso. Also für Phlegmatikerinnen besonders zu empfehlen sind natürlich warme und gekochte Speisen mit anregenden Gewürzen. Wie gesagt, der Ingwer ist großartig, Kurkuma, Thymian, Rosmarin, Kardamom, Pfeffer. Also alles, was so ein bisschen Hitze reinbringt, übertreib's nicht, so dass es dir auch wirklich entspricht. Bittere Blattgemüse, Stangensellerie, Artischocken, Grünkohl, diese ganzen grünen Sachen, Holunder und Brennnesseln, können auch unterstützen, so ein bisschen mehr Trockenheit in den Organismus zu bringen. Wie bei vielen anderen, aber bei Personen eben wie PhlegmatikerInnen, wenn der Bauch nicht ganz so willig ist, dann empfiehlt sich ein Sauerteigbrot zu wählen, und gut gegarte Gemüsesorten bzw. Hülsenfrüchte sind natürlich super gesund und darauf zu achten, dass die gut verdaulich zubereitet sind. Aber absolut zu empfehlen sind sie auf jeden Fall. Insofern man sie verträgt. Immer wieder dran denken. Was Getränke anbelangt, ist es für Phlegmatikerinnen durchaus hilfreich, auch hier zu schauen, eher warme Getränke zu sich zu nehmen. Also kaltes Wasser aus dem Hahn ist vielleicht nicht ideal. Wärmen kann es natürlich auch, indem man einfach kurz ein paar Kräuter reingibt oder ein bisschen Fenchelsamen, frische Minze oder ähnliches. Allein dadurch kommt ein bisschen Wärme in dieses Getränk. Leichte Kräutertees natürlich, auch wenn sie von der Temperatur allein warm sind, aber wirklich eisgekühlte Getränke sind häufig eher kontraproduktiv. Und Eiswürfel lieben viele Phlegmatikerinnen auch einfach so gar nicht. Spür mal drüber nach. Impulse zur Selbstwahrnehmung. Wir kommen jetzt zu dem Impuls für PhlegmatikerInnen im Speziellen, und dazu möchte ich heute mal was anderes machen, und zwar stellen wir uns hin. Bring deine Beine gern in hüftweiten Stand und leg deine Hände auf deinen Bauch und atme erstmal gut in den Bauch ein und komm in diesem Moment, in diesem Stand bei dir an. mit dem nächsten Einatmen hebe deine Arme nach oben, mach dich lang und komm mit dem Ausatmen nach unten, lass die Arme hängen und lass alles los. Und das Ganze wiederhole gerne noch ein paar Mal mit dem Einatmen, fülle dich an mit neuer Energie und mit dem Ausatmen lass die Energie wieder fließen und lass sie ziehen. Und zwar die Energie, die sowieso schon verbraucht ist und die dir nicht mehr dient. Im Anschluss und bevor du dann wieder loslegst, in deinen Alltag gehst, kreis noch ein paar Mal die Schultern, die Arme, beweg dich nochmal durch, schüttel dich vielleicht nochmal kurz bisschen aus. Jeder Moment, so kleine Bewegungsimpulse können eben auch dafür sorgen, dass das Phlegma weiter fließen kann und produktiv eingesetzt werden kann. Die Zusammenfassung. Phlegmatische Personen haben wirklich ganz viel Kraft in sich. Diese Kraft ist eher still. Diese Personen sind eher Ruhepole und so wertvoll in unserer Gesellschaft. Und ganz viel Beständigkeit und Hingabe bringen sie mit und freuen sich. Beziehungsweise das Gesamtsystem freut sich über Impulse zu Bewegungen und Anregungen, um weiter im Fluss zu bleiben, auch wenn dieser Fluss langsamer ist als bei anderen. Phlegmatikerinnen tun sich manchmal schwer, in dieser hektischeren, anspruchsvollen Zeit mitzuspielen, dürfen aber natürlich ihre Stärken voll und ganz ausleben, wissend, dass wenn irgendwas ins Ungleichgewicht gerät oder Unwohlsein auftritt, dass es Dinge gibt, die dabei unterstützen können. Deswegen bleib dabei, es ist deine Ernährung, es ist dein Schlaf, es ist dein Tempo. Wie ist es bei dir? Hast du dich im Bild der Phlegmatikerin wiedererkannt oder andere Personen in deinem Umfeld? Spür mal drüber nach. Das war's für heute. Was kannst du dir für deinen Alltag aus dieser Podcast-Folge mitnehmen? Spür mal drüber nach und erzähl mir total gerne davon per E-Mail an info@spürmal.de oder auf Facebook und Instagram unter Veronika Teig. Natürlich gibt's noch mehr Infos auf meiner Website www.spürmal.de mit UE geschrieben. Oder du meldest dich direkt dort für meine Newsletter an und dann kriegst du auch selten, nicht so häufig im Jahr, neue Infos, was ich so treibe. Und wenn du jetzt Interesse hast an einem 1:1, mal sehen willst, wie es in diesem Raum wirklich zugeht, dann mach dir direkt einen Termin online und komm vorbei. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir super gerne eine Bewertung da, schreib mir ein Feedback, sag mir, verrat mir, was dich interessiert an der TEM und empfiehl den Podcast natürlich auch total gerne weiter an alle anderen Interessierten an der TEM, damit er die Fühler ausstrecken kann und wir das Netzwerk noch mehr vergrößern können. Ich schicke dir ganz viel Dankbarkeit für deine Zeit, dass du dabei warst und ich freue mich aufs nächste Mal. Schön, dass es dich gibt. Deine Veronika. Outtakes. Heute starten wir in die 5. Folge dieses Podcasts Ich möchte anmerken, dass es super ist, bei jeder Aufnahme passt irgendwie, ich habe einen Pickel da oder hier oder meine Haut, die letzten Wochen total brav war, blüht plötzlich wieder auf. Naja, es soll so sein. So, ihr Lieben, ihr seht mich jetzt nicht. Das ist natürlich total doof, ne?